Damen und Herren, es ist nun etwas spät. Herr Kutscher sagte eben, wir werden alle müde. Und nun komme ich noch und bitte Sie, mir in einige andere Länder zu folgen, Grenzen zu überschreiten. Aber ich versuche, das Ganze in der vorgesehenen Zeit und vielleicht sogar etwas kürzer hinzubekommen. Es geht also hier um internationalen Vergleich, vor allen Dingen Europa, und zwar gerade der Hochschulzugangsberechtigung, wobei dieser Begriff bewusst gewählt ist. Hochschulzugangsberechtigung heißt ja nicht unbedingt Hochschulreife. Das soll noch deutlich werden. Dass möglichst viele junge Menschen Abitur machen und studieren sollten, das gehört ja nun zu den Dogmen aktueller Bildungspolitik. Wer studiert hat, könne ein höheres Einkommen erwarten, sei besser vor Arbeitslosigkeit geschützt, lebe infolge höherer Bildung gesünder und trage mit all dem zu einem höheren Volkseinkommen bei. So jedenfalls die humankapitalistische Heilslehre der OECD, die Herr Niederrümelin ja eben schon als eine gewisse Form von Ideologie gekennzeichnet hat. Und deswegen, so heißt es dann, brauche Deutschland mehr Abiturienten und Akademiker, zumal ihr Anteil in anderen Ländern viel höher liege. Als Beispiel für ein in diesem Sinne fortschrittliches Land wird oft Frankreich genannt, wo angeblich 80% eines Jahrgangs Abitur machen. Das sei auch in Deutschland möglich, meint der Fernsehphilosoph Richard David Precht. Allein der Dünkel der höheren Stände verhindere dies. Nun einmal davon abgesehen, dass keineswegs auch nur die Mehrheit der heutigen Abiturienten aus den höheren Ständen stammt und auch schon dieser Begriff verfehlt ist. Auch bei dieser viel zitierten Quote von 80% handelt es sich um eine Legende. Hier wird nämlich eine vor Jahrzehnten aufgestellte Zielmarke mit der Wirklichkeit verwechselt. Doch dazu später. Ich habe den Eindruck, da gibt es einen Hall, kann das sein? Dann sollte man das vielleicht eben etwas korrigieren. Also. Ja, so besser? Offensichtlich, ja. Eine vergleichende Betrachtung des Hochschulzugangs auch nur in Europa stößt auf einige Schwierigkeiten. Zum einen gibt es eine allgemeine Hochschulreife wie in Deutschland, zwar in den meisten Ländern des Kontinents, nicht jedoch in einem so wichtigen wie England. Dort findet bereits im Verlauf der Secondary Education eine Spezialisierung auf wenige Fächer statt. Wenn drei von ihnen mit einem A-Level-Zertifikat abgeschlossen werden, so ist das eine notwendige, aber keineswegs hinreichende Voraussetzung für die Zulassung zu einem Studium auch nur der einschlägigen Fachrichtungen. Vielmehr entscheiden die Universitäten autonom über die Aufnahme von Bewerbern, weshalb sich für England keine fundierte Aussage über den Anteil der Studienberechtigten an der gleichaltrigen Bevölkerung treffen lässt. Gerade diese Quoten aber sollen nun hier auf ihren qualitativen Gehalt und auf Korrelationen mit volkswirtschaftlichen Größen wie Pro-Kopf-Einkommen und Jugendarbeitslosigkeit überprüft werden. Die allgemeine Hochschulreife sollte ja die Mindestvoraussetzungen definieren, die für die Aufnahme eines Hochschulstudiums als notwendig erachtet werden. Dabei ist es für unsere Fragestellung zweitrangig, ob diese Voraussetzungen ganz oder teilweise über zentrale Prüfungen ermittelt werden. Das ist bereits an anderer Stelle nachzulesen. Auch die Frage, welche nachgelagerten Zulassungsbeschränkungen in den verschiedenen Ländern eine Rolle spielen, soll hier zurücktreten. Solche erweisen sich ja dann als notwendig, wenn die Zahl der grundsätzlich als qualifiziert befundenen Bewerber die Ausbildungskapazitäten übersteigt, wenn also ein Numerus Clausus herrscht. In vielen europäischen Ländern kommen dann Auswahlinstrumente wie Notendurchschnitt, fachspezifische Eignungstests, Wartezeit oder Losverfahren zur Anwendung. Von diesen haben die ersten beiden, also Notendurchschnitt und Eignungstests, zugleich eine qualitative Dimension. Auch wenn man diese Aspekte einmal zurückstellt, schon die Ermittlung der bloßen Quoten der Studienberechtigten ist im internationalen Vergleich äußerst schwierig. Denn die Statistiken der OECD weisen alle Sekundarstufe 2 Abschlüsse aus, auch solche, die nicht zur Hochschul- oder Fachhochschulreife führen. Zudem sind sie lückenhaft und irritieren durch ungeklärte Doppelzählungen, hat mir Andreas Schleicher selbst bestätigt. Es gibt immer wieder Doppelzählungen. Man weiß nicht so recht. Um an differenzierte Daten zu gelangen, muss man auf einschlägige Publikationen der nationalen Ministerien, statistischen Ämter und ähnlicher Institutionen zurückgreifen. Damit ist allerdings zugleich eine sprachliche Herausforderung verbunden. Denn das gibt's nicht alles auf Englisch. Aus solchen pragmatischen Gründen werde ich mich im Folgenden einerseits auf Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien als die neben Großbritannien bevölkerungsreichsten Länder der EU konzentrieren. Zudem werden Österreich und die Schweiz einbezogen, weil dort, wie in Deutschland, das duale System der Berufsausbildung als Alternative zum akademischen Modell eine wichtige Rolle spielt. So, diese Abbildung zeigt, wie sich die Studienberechtigtenquoten dieser Länder in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben. Dabei sind jetzt, wie international üblich, allgemeine Hochschulreife, Fachhochschulreife und ähnliche Abschlüsse zusammengefasst. Die Daten liegen nicht für alle Länder in gleicher Reihe vor, manchmal noch etwas lückenhaft, das ist nicht ganz einfach, das herauszubekommen. Man sieht aber hier, wie Frankreich und Italien in etwas unterschiedlichem Kurvenverlauf die 70% dann überschritten haben, etwas früher oder später. Deutschland liegt hier so im Mittelfeld. Spanien, wo es etwas anders liegt, zurzeit etwa auf gleicher Höhe. Und darunter liegen dann Österreich und die Schweiz. Wenn man sich dieses Diagramm so anschaut, dann erweckt es den Eindruck, dass es einen enormen Bildungsrückstand der deutschsprachigen Länder einschließlich der Schweiz gäbe, gegenüber den südeuropäischen Ländern, vor allen Dingen Frankreich, Italien. Doch zu der zentralen Frage, ob diese Abschlüsse auch qualitativ vergleichbar sind, gibt es bisher keine empirischen Studien. Nun bietet es sich an, diese Quoten für 2012, die also am Schluss stehen, es geht ja hier in zwei Jahresschritten, diese Quoten also einmal in Beziehung zu setzen mit den Resultaten der PISA-Studie von 2009. Denn aus den damals, 2009, 15-jährigen Schülerinnen und Schülern rekrutiert sich ja der größte Teil der Studienberechtigten des Jahres 2012. Einige auch 2013, aber die Verschiebungen sind nicht so krass, dass das eine große Rolle spielt. Für diesen Vergleich wurden nun die nationalen PISA-Mittelwerte aus diesen drei Kompetenzbereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften herangezogen. Für diese Länder und auch noch für die USA, weil diese ja häufig als Vorbild der Akademisierung angeführt werden. Das Ergebnis zeigt diese Grafik. Man sieht hier also einerseits die leistungsstarken Schüler laut PISA, in grün abgebildet, und dann gibt es die zwei Kategorien der mittelmäßigen Schüler bei PISA, die etwas besseren in gelb, die schwächeren in rot, und was zu den 100% fehlt, das sind dann die Schüler, die auch oft als Problemschüler oder was bezeichnet werden. So, dann gibt es, oh, da muss ich mal eben zurückschalten, ja. Hier sind nun ist die Quote der Studienberechtigten eingezeichnet mit den schwarzen Balken. Teilweise, soweit es möglich war, hier auch die allgemeine Hochschulreife zur Unterscheidung noch, da komme ich gleich noch drauf. Nun sollte man ja an sich annehmen, dass es sich bei den Studienberechtigten vor allen Dingen um Jugendliche mit den höchsten Kompetenzen handeln sollte, also solche eben auf den Kompetenzstufen 4 bis 6, die im grünen Bereich liegen. Doch in Ländern mit den hohen Abiturientenquoten rekrutieren diese sich auch, ja sogar überwiegend, aus Schülern der Kompetenzstufen 2 und 3. Laut PISA gilt als Kompetenzstufe 2 das Basisniveau, ab dem Schüler die Kompetenzen unter Beweis zu stellen beginnen, die es ihnen ermöglichen werden, effektiv und produktiv am Leben teilzuhaben. Und hier haben wir das, also bei Frankreich, Italien wird auch das Problem der schwächeren Mittelmäßigen, das Potenzial fast vollständig ausgeschöpft. Die USA, wo es ja, das ist so eine grobe Quote der Studienanfänger bei 70%. Für die gilt Ähnliches, es ist nicht ganz so krass. Auf der anderen Seite ist die Schweiz das einzige Land, das Potenzial der Studienberechtigten, der leistungsstarken Schüler nicht mal voll ausschöpft mit der Abiturienten- oder Zulassungsquote. Es wird also deutlich, dass die von vielen Politikern als wichtiger Indikator angesehene Studienberechtigtenquote aber auch gar nichts über die Qualität der jeweiligen Abschlüsse aussagt. Zudem erfassen die PISA-Daten ja nur einen Ausschnitt dessen, was in Sekundarschulen gelehrt wird. So macht es ja zum Beispiel keinen Unterschied, ob 15-Jährige eine oder mehrere Fremdsprache lernen, die alle zählen bei PISA ja nicht. Dasselbe gilt für Kenntnisse in Philosophie und Literatur, Geschichte, Politik, Kunst und Musik. Eben vieles, was traditionell zur Allgemeinbildung gehört, was aber bei vielen dann unter Entrümpelung der Lehrpläne subsumiert wird. Man könnte nun einwenden, dass zwischen dem PISA-Test und dem Erwerb der Studienberechtigung ja mindestens 3 Jahre liegen. In diesen könnten mittelmäßige Schüler in Ländern mit hohen Abiturientenquoten, aber auch nur diese, einen besonderen Kompetenzzuwachs zu verzeichnen haben. Dagegen sprechen nun aber nicht nur Plausibilitätsgründe, sondern auch Erkenntnisse der europäischen Bildungsminister. Sie stellten im Februar 2014 unter Berufung auf den PIAAC-Test der OECD, also dieses sogenannte Erwachsenen-PISA, fest, dass die Qualität der Schulen und Universitäten von Land zu Land sehr unterschiedlich sei und besonders in Spanien und Italien Uni-Absolventen im Durchschnitt weniger Kompetenzen vorweisen können als Nichtstudierte aus bestimmten anderen Ländern. Da waren besonders die Niederlande genannt, aber Deutschland ist auch nicht so weit davon entfernt. Es sind also, das gilt es festzuhalten, gerade Testergebnisse der OECD, die gegen die von dieser unterstellte Gleichwertigkeit von Abschlussquoten auf internationaler Ebene sprechen. Wie aber kommen die Unterschiede zwischen den Abiturientenquoten der hier betrachteten Länder nun zustande? Das möchte ich an einigen Beispielen konkret erläutern. Zu den Ländern mit einer hohen Abiturientenquote gehört, wie eben schon gesagt, Frankreich. Dort propagierte der sozialistische Erziehungsminister Chevènement 1985 das Ziel, 80% eines Jahrgangs auf die Stufe des Baccalauréat des französischen Abiturs zu führen. Diese Zielmarke stellt mittlerweile einen politischen Konsens dar, der unter dem Schlagwort Demokratisierung der Bildungschancen firmiert. Allerdings liegt die Quote der in der Prüfung Erfolgreichen heute erst bei 74% eines Altersjahrgangs und das, obwohl das BAC in verschiedene Zweige unterschiedlichen Anforderungsniveaus unterteilt ist. Gemeinsam ist diesen Zweigen vor allem die aufwendige zentralisierte Durchführung und die Berechtigung zur Aufnahme eines Studiums an einer öffentlichen Hochschule. Die Entwicklung des BAC können wir hier nur noch mal sehen. Es gibt hier einerseits das traditionsreiche Bac General 1808, von niemand anderem begründet als von Napoleon. Und das ist für Franzosen natürlich schon mal eine Marke. Aber die Quote, die wir hier sehen, da ist die letzte von 2013 abgebildet, die 12er-Quote, liegt fast auf demselben Wert wie die deutsche von 2012, nämlich bei gut 37% eines Jahrgangs. Dieses BAC General selbst ist nochmal in 3 Untergruppen unterteilt. Das BAC S, das Scientifique, also das naturwissenschaftlich orientierte BAC, das ist das Königs-BAC in Frankreich. Also das zählt am meisten. Und dann gibt es ein literarisches, das im Rückgang begriffen ist, und dann ein ökonomisch-soziales. Dann gibt es, und das ist so ein bisschen das Gegenstück vielleicht zur deutschen Fachhochschulreife, das etwa gleichzeitig geschaffene BAC Technologique, das hier mit 15,6% steht, also von der Größenordnung das gleiche wie in Deutschland. Auch da haben wir etwa 16% Leute mit Fachhochschulreife, jedenfalls im Jahre 2012. Den zahlenmäßigen Unterschied zu Deutschland macht das 1985-86 geschaffene BAC professionell aus, das wir dann oben dargestellt sehen, mit einigen, da ist die Kreation dargestellt und wann was es da noch Erneuerungen gegeben hat. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen angesichts der Zeit kommentieren, aber das, wie gesagt, macht den Unterschied aus. Und dieses Backprofessionell, was ist das? Es bietet mit seinen über 70 Schwerpunkten wie Bäcker, Konditor, Metzger, Kfz-Mechaniker und so weiter, eine schulische Berufsausbildung mit einem allerdings nur sehr geringen Praxisanteil, berechtigt aber gleichwohl zum Studium, jedenfalls an einer öffentlichen Universität. Dort aber findet dann, die sind ja auch hoffnungslos überfüllt, schon nach dem ersten Studienjahr eine rigide Auslese statt. Einer neueren Untersuchung zufolge brach von den Studienanfängern des Jahres 2007 fast ein Drittel schon nach einem Jahr das Studium ab. Und nur 39% hatten nach 3 oder 4 Jahren einen Abschluss geschafft, also Bachelorabschluss. Die Franzosen haben den Ausdruck Licence dann noch dafür, was bei allerdings manchmal auch bei Leuten, die da sprachlich nicht so fit sind, zu Verwechslungen führt. Das ist mir passiert bei einem Double-Blind-Peer-Review-Verfahren, dass ja jemand Baccalauréat und Bachelor durcheinander warf. Nicht? Das ist also in Frankreich ganz klar, Bac oder Bac plus 3, das ist Licence und so weiter, aber gut. Also hohe Studienabbrecherquoten. Wer in Frankreich Karriere machen will, der besucht zudem eine der zahlreichen, großenteils privaten Ingenieurschulen und Handelshochschulen oder eine der Elitehochschulen, eine Grande École, wie die École Normale Supérieure oder die École Polytechnique. Um hier aufgenommen zu werden, muss man sogenannte Vorbereitungsklassen durchlaufen, die in einem 2-jährigen arbeitsintensiven PAUK-Studium auf die Aufnahmeprüfung der betreffenden Hochschule vorbereiten. Von den Schülern dieser Vorbereitungsklassen besitzen aber mehr als 90% das Bac General und von denen die meisten wiederum das naturwissenschaftliche Bac S. Da kommt also dann die Hierarchisierung der Bacs ganz massiv durch. Abiturienten mit einem technologischen Abitur oder die haben nur eine geringe Chance auf Zulassung, solche mit einem Berufsabitur so gut wie keine. Auch der ökonomische Effekt dieser sogenannten Demokratisierung ist äußerst fraglich. 2006 hat die Bildungssoziologin Marie de Rubella ein Buch mit dem Titel L'inflation scolaire veröffentlicht. Darin unterzog sie das OECD-Dogma einer ständigen Ausweitung des Schulbesuchs einer kritischen Revision. Ihre international vergleichende Analyse brachte keinen Anhaltspunkt dafür, dass die Ausdehnung des Schulbesuchs in den entwickelten Ländern zum wirtschaftlichen Wachstum oder zur Senkung von Jugendarbeitslosigkeit beiträgt. In historischer Perspektive zeigte sich zudem, dass die Verlängerung der Ausbildung in Frankreich seit den 1970er Jahren mit steigender Jugendarbeitslosigkeit einherging. Daran hat sich nun bis heute nichts geändert, wie die aktuelle Grafik des französischen Amtes für Statistik zeigt. Wir sehen hier die Arbeitslosenquoten seit 1975 und hier die Jugendarbeitslosigkeit 15 bis 24 Jahre gesondert ausgewiesen. Zum einen ist deutlich, die Jugendarbeitslosigkeit verläuft etwa in Wellen mit der allgemeinen, hat nur höhere Werte, stärkere Ausschläge. Und da gibt es mal Rückgänge, aber die liegt doch allgemein recht hoch. Und hier der Rückgang 1985 folgende hat einen der Gründe sicher darin, dass damals Chevènement dieses Bac professionell geschaffen hat, wodurch für einige Jahre Jahrgänge nicht auf den Arbeitsmarkt kamen, sondern im Schulsystem blieben. Aber irgendwann verpufft so eine Wirkung dann auch und das nächste Problem kann auch wieder auftauchen. Und die neueren Werte, ja, also die Arbeitslosigkeit liegt zumeist über 25% seit Jahren und mehr als doppelt so hoch wie in der Bundesrepublik heute. 2012 waren wir bei 8,1%, mittlerweile glaube ich knapp unter 8% sogar die allerneuesten Werte. Gut, so viel zu Frankreich. Noch früher als Frankreich hat Italien den Weg der forcierten Akademisierung beschritten. Dort war das Examen der Maturità, wie es hieß, 1923 im Rahmen der Schulreform Giovanni Gentiles als zentrale Prüfung nach französischem Muster eingeführt worden. Zu ihr waren nur Schüler der klassischen und naturwissenschaftlichen Gymnasien zugelassen und von den wenigen Kandidaten bestand anfangs nur gut die Hälfte das Examen. Sein elitärer Charakter änderte sich grundlegend, als 1969 unter dem Einfluss der 68er-Bewegung und der Lehrergewerkschaft CGIL Scuola den Absolventen aller Schultypen der Sekundarstufe 2 die Hochschulreife zuerkannt wurde. Zugleich fand durch Reduzierung der Prüfungsfächer und andere Maßnahmen eine spürbare Senkung der Anforderungen statt. Sie ließ die Bestehensquote auf deutlich über 90% hochschnellen. Die Reform der Maturita sollte eigentlich nur Versuchscharakter haben, blieb aber fast 3 Jahrzehnte in Kraft. Erst 1997 kam es zu einer Neuregelung, die der Prüfung vor allen Dingen einen neuen Namen bescherte. Jetzt stellen Sie sich was auf etwas ein. Esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore. Das ist der offizielle Titel. Ja, also ist klar, nicht? Staatsexamen als Abschluss des Studienkurses der höheren Sekundarstufe 2-Bildung, also gut. Also Esame di Stato ist die Kurzform, aber da gibt es ja auch andere. Und es ist aber auch in der Praxis immer noch von Maturita die Rede, also der Begriff ist aus dem Sprachgebrauch nicht ganz verschwunden. Von inhaltlicher Bedeutung ist vielleicht noch, dass seitdem die Leistungen der letzten 3 Jahre vorher in das Gesamtergebnis der Prüfung einfließen. So, während all dessen stieg die Abiturientenquote ständig an. Ich habe hier aus einer italienischen Publikation ein Diagramm. Da haben wir hier die Abiturientenquote, die Maturi su 19enni, also die 19-Jährigen, das ist da der Fachausdruck. Und wir sehen hier diesen Anstieg, dann ein leichter Rückgang und ja da, und dann ist es jetzt letztlich wieder ein bisschen gestiegen. Dann haben wir hier die Immatrikulierten bezogen auf die Abiturienten. Man sieht hier auch einen Anstieg, Abfall, wieder Anstieg, das bewegt sich etwas. Und dann die Immatrikulierten bezogen auf die 19-Jährigen. Auch da Kurven, aber doch letztlich wieder ein gewisser Abstieg. Immerhin, die Abiturientenquote hatte ja schon 1992 die 50%-Marke überschritten, also recht früh, und hat 2007 noch mit 77,5% ihren Höhepunkt erreicht. Das hat Frankreich noch nicht ganz geschafft. Aber dass in Italien nur 3/4 eines Jahrgangs die Studienberechtigung erlangen, steht doch im krassen Gegensatz zu den PISA-Ergebnissen, denen zufolge ja nur 1/4 zu den leistungsstarken Schülern zählt. Allerdings nehmen ja heute nur noch knapp 2/3 der Berechtigten ein Studium auf, gegenüber 80% noch vor 2 Jahrzehnten. Und diese Bereitschaft zur Aufnahme des Studiums hängt dann auch signifikant vom Typ der besuchten Schule und der Noten der Prüfung ab. Auch das wird in Italien statistisch schön dokumentiert. Hier haben wir also einerseits die klassischen Gymnasien, Classico e Scientifico, das geht dann bis zur Berufsschule. Und man sieht also, wie die Bereitschaft zur Aufnahme des Studiums hier abnimmt. Und umgekehrt, hier geht es um die Noten. In Italien gibt es so eine, mit 60 Punkten von 100 hat man bestanden und dann gibt es 100 und man kann auch noch ein Löbchen darüber hinauskriegen. Da steigt das Ganze also an. Das ist klar, das ist eine gewisse Auslese nach Schulform und Abiturergebnis. So. Trotzdem, obwohl also längst nicht alle ein Studium aufnehmen, haben nach 4 Jahren 30% der Bachelorstudenten ihr Studium bereits abgebrochen und nur 38% nach 4 Jahren einen Abschluss geschafft. Was dann aus den Übrigen geworden ist, das sagen diese Statistiken, die ich da habe, noch nicht aus. Da muss man also auch mit einer Erfolgsquote von unter 50% rechnen. Und diese hohe Quote der Studienabbrecher ist nur neben mangelnder Studierfähigkeit und der chronischen Überfüllung der Universitäten auch auf die schlechten Beschäftigungschancen für Hochschulabsolventen zurückzuführen. Schon vor 2 Jahrzehnten gab es in Italien eine hohe Akademikerarbeitslosigkeit. Und ich zitiere mal aus einem Bericht der 90er Jahre. Die gewählten Studienschwerpunkte führen dazu, dass ein promovierter Philosoph als Hausmeister arbeitet. 4.000 junge Leute mit Abitur und Hochschulbildung 16 Stellen als Schalterbeamter bei der Post besetzen wollen oder für 10 ausgeschriebene Stellen als Bürodiener sich 2.200 Personen mit abgeschlossenem Universitätsstudium bewerben. Und ich kürze jetzt etwas, folgt noch eine Kritik am italienischen Bildungssystem, dass es eben versäumt, da eine entsprechende Berufsausbildung zu vermitteln, sondern gleich eben 20% der Pflichtschulabsolventen ohne weitere Berufsausbildung auch auf den Arbeitsmarkt entlässt. Und auch nach der Jahrtausendwende hat der Arbeitsmarkt italienischen Abiturienten und Hochschulabsolventen kaum bessere Perspektiven geboten. Schon in den Jahren vor der Euro-Krise, das muss man sich immer klar machen, waren zwischen 20% und 24% der 15- bis 24-jährigen Erwerbsbevölkerung ohne Beschäftigung. Und aktuell liegt die Quote sogar über 40%. Nun komme ich noch kurz zu Spanien und nochmal die Abbildung 2. Man sieht, dass Spanien in der Spitze noch etwas schlechtere Ergebnisse hat als Italien. Gut. Das liegt daran, dass die beruflichen S2-Bildungsgänge, anders als in Frankreich und Italien, keinen direkten Zugang zur Hochschule eröffnen. Der Weg dorthin führt über das Bachillerato, die in 3 Zweige gegliederte allgemeinbildende Abiturstufe von 2-jähriger Dauer. Sie wurde 2012 erstmals von mehr als der Hälfte eines Jahrgangs abgeschlossen. Um an die Universität zu gelangen, mussten die Absolventen allerdings eine zusätzliche Prüfung in den gewählten fachlichen Schwerpunkten des Bachillerato ablegen, die Prueba de Acceso a la Universidad oder kurz Selectividad genannt. Man stelle sich bei uns mal den Begriff Selectividad auf Deutsch vor, das wird ein Aufschrei geben. Diese Prüfung haben letztlich 69% bestanden, sodass also etwa die Hälfte des Jahrgangs die allgemeine Hochschulreife erreicht hat. Die effektive Studienanhängerquote lag mit 45% dann etwa auf demselben Niveau wie in Italien, obwohl dort die Quote der Studienberechtigten ja deutlich höher ist, wie wir gesehen haben. Doch auf dem Arbeitsmarkt sieht es für junge Spanier derzeit besonders schlecht aus. Hatte ihre Erwerbsquote 2002 bis 2007 noch die 20%-Marke unterschritten, so ließen die Euro-Krise und das Platzen der spanischen Immobilienblase sie auf über 50% hochschnellen. Auch die Akademikerarbeitslosigkeit in Spanien liegt mit 14% weit über dem OECD-Durchschnitt von 5%. Ein 25 Jahre alter Spanier kommentierte seine Situation so, Zitat, ich habe getan, was die Gesellschaft mir gesagt hat. Ich habe studiert. Ich war der Beste. Aber jetzt nichts. So, nun wenden wir uns noch eben 2 Ländern mit niedrigen Abiturientenquoten zu, nämlich Österreich und der Schweiz. Dort hat, wie in Deutschland, ja das duale System der Berufsausbildung einen hohen Stellenwert. Eine weitere Gemeinsamkeit besteht darin, dass diese Länder die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit in Europa aufweisen. 2012 alle so bei 8%. Zudem weisen sie ein höheres Pro-Kopf-Einkommen auf. Dabei sind ihre studienberechtigten Quoten unter den Industriestaaten einmalig niedrig. Österreich verzeichnete zuletzt eine Quote von 41,3% und der Weg dahin führt seit 25 Jahren vor allem über die berufsbildenden höheren Schulen. In der Schweiz erwarb 2012 sogar nur 1/3 der 19-Jährigen eine Studienberechtigung, davon immerhin knapp 20% mit einer gymnasialen Maturität. Wie sich das nun nach Kantonen aufteilt, kann man hier sehen. Ich versuche es ganz kurz. Denn was wir bisher im europäischen Vergleich festgestellt haben, diese Korrelation zwischen Abiturientenquoten und Erwerbsbeteiligung, das findet man auch innerhalb der Schweiz wieder. Im Kanton Tessin, italienischsprachig, war die gymnasiale Maturitätsquote 2012 mit 28,5% am höchsten. Die Suisse Romande, also hier diese Kantone, erzielte, Moment, Werte zwischen 20% und 28%. Die deutschsprachigen Kantone dagegen lagen mit zwei Ausnahmen teils deutlich unter 20%. Die Arbeitslosenquote dagegen bewegte sich auf einem anderthalbmal bis doppelt so hohen Niveau wie in der Deutschschweiz, wo 2/3 aller Jugendlichen eine Ausbildung absolvieren. In diesem dualen Berufsbildungssystem sieht der ehemalige Nationalrat Rudolf H. Strahm sogar die zentrale Ursache für den Reichtum der Schweiz. Seine Position hat er vor kurzem in seinem neuen Buch Die Akademisierungsfalle noch einmal bekräftigt. Er betont, dass die berufspraktische Ausbildung der Akademischen hinsichtlich Arbeitsmarktfähigkeit und Qualitätsarbeit überlegen sei, aber auch nach dem Prinzip kein Abschluss oder Anschluss zu Tertiärabschlüssen führe. Ja, zwei Dinge, ich lasse hier gleich einiges weg, aber komme etwas schneller zum Schluss. In der Schweiz gibt es allerdings dennoch eine Akademisierungsdebatte. Die geringe Gymnasialquote hat nämlich einen Mangel an Akademikern unter der Schweizer Bevölkerung zur Folge. Er wird bisher kompensiert durch massive Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte und mit Tertiärabschluss, vor allem aus Frankreich und Deutschland. Lag deren Anteil 1980 noch bei 16%, so stieg er bis 2009 auf über 50% der Hochqualifizierten. Besonders groß ist dabei der Mangel an Ärzten, deren Ausbildung einem Numerus Clausus unterliegt. Der für Wirtschaft und Bildung zuständige Minister meinte 2012, entscheidend ist, dass wir die besten Leute in der akademischen Bildung und im Arbeitsmarkt haben. Woher sie kommen, ist doch sekundär. Diese Politik stößt allerdings spätestens seit der Volksinitiative gegen Masseneinwanderung vom Februar 2014 an ihre Grenzen. Daher erscheint es mir abwegig, wenn einzelne deutschsprachige Kantone ihre Gymnasialquote auf 20% deckeln wollen. Da steht die eben schon genannte Quote von Elsbeth Stern auch im Hintergrund. Vielmehr, denke ich, wird die Schweiz künftig zur Deckung ihres Bedarfs an Akademikern auf mehr einheimische Studienberechtigte angewiesen sein. So, nun hatte ich noch eine Tabelle, das ist aber teils eben schon in den Tabellen von Herrn Niederrümelin gewesen, nochmal Studienberechtigtenquoten. Ich hatte hier nochmal die Arbeitslosen Jugendlichen im Prozent der Gleichaltrigen, Erwerbspersonen und Bevölkerung angegeben. Das ist ja oft diese Verwechslung, dass man sagt, die Hälfte aller Jugendlichen ist arbeitslos, aller Jugendlichen erwerbstätig, müsste man dann sagen. Die Quoten unterscheiden sich dann ja, die Frage, ob man das auf die prinzipiell dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehenden bezieht oder die gesamte Altersgruppe, von der ja noch ein Teil in schulischer Ausbildung ist. Aber die Daten sind, glaube ich, klar hier. Niedrige Studienberechtigtenquote geht auch einher mit niedriger Arbeitslosigkeit und höherem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Nicht? Also da kann man die Statistiken auch aus den verschiedenen Jahren nehmen. Das ist relativ egal. Damit soll nun nicht gesagt sein, dass genau das Gegenteil des Akademisierungsdogmas der OECD zutrifft. Denn eine Korrelation bedeutet ja nicht zwangsläufig Kausalität. Um den volkswirtschaftlichen Beitrag oder Ertrag akademischer Bildung richtig einzuschätzen, gilt es sicher, weitere Faktoren zu berücksichtigen. So mindert zum Beispiel in den südeuropäischen Ländern ein strikter Kündigungsschutz für unbefristet Beschäftigte die Einstellungschancen für Jugendliche. Zudem fehlt dort ein starker Mittelstand, der in den deutschsprachigen Ländern das Rückgrat der dualen Ausbildung bildet. Und diese Länder sind auch in der Deindustrialisierung, wie wir eben schon gesehen haben, viel weiter fortgeschritten. Das führt zu weiteren Problemen. Ich lasse die USA jetzt mal raus, wo man auch ähnliche Dinge sehen kann, und möchte dann jetzt einfach schließen mit einem Zitat des Begründers der bundesrepublikanischen Bildungsökonomie, Friedrich Edding. Der hatte vor einem halben Jahrhundert zu bedenken gegeben, dass es einen Punkt geben könne, ich zitiere, wo die Kurve des relativen Hochschulbesuches sich abflachen sollte, da sonst ungeeignete Begabungen das Gesamtniveau drücken und die Ausgaben unwirtschaftlich machen würde. Zitat Ende. Eine solche Aussage wird heute wohl kaum ein Bildungsforscher wagen, geschweige denn ein Bildungspolitiker. Und damit möchte ich vorzeitig schließen.